D-Radio Wissen. Hörsaal. Mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Was ist ein Fest? Wir alle kennen die Bestandteile, die ein gelungenes Fest ausmachen. Gastgeber, Gäste, Essen natürlich, Getränke, Musik, Gespräche. All das gehört in unterschiedlicher Ausprägung dazu, vielleicht auch der Kater am nächsten Tag. Aber die Formate, die ein Fest annehmen kann, die sind höchst unterschiedlich. Manche können, das erscheint allen Teilnehmern wahrscheinlich zwingend, nur mit sorgfältig ausgewählter Kleidung, mit Kerzenschein und Stoffservietten begangen werden, andere sehr gut aber auch im Kapuzenpulli mit Flaschenbier. Das Einstein-Forum Potsdam nimmt sich immer wieder Themen vor, die jeden interessieren, die jeden angehen, um sie dann auf hohem Niveau abzuklopfen, wissenschaftlich zu drehen, zu wenden und zu untersuchen. Im Dezember 2012 nahmen sich die Forscher das Fest vor, in all seinen Ausprägungen, beispielsweise als Exzess, als Abschiedsfeier, als nationale Kundgebung. Wir alle waren schon auf Festen, haben selbst welche ausgerichtet und insofern sind wir selbst natürlich Experten für Festlichkeit. Und trotzdem, das kann ich euch versprechen, erfahren wir als Zuhörer dieser Vorträge immer wieder Neues, Überraschendes über unsere großen und kleinen Feste, über unsere Auszeiten vom täglichen Einerlei. Dr. Rüdiger Zill hat die Tagung als wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum Potsdam konzipiert. Zill kam 1958 in Berlin zur Welt und studierte in seiner Geburtsstadt und in London Philosophie, Geschichte und Soziologie. 1994 wurde er in Berlin promoviert. Schon in seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit der Philosophie von Affekten. Sein Interesse an einer Geschichte und einer Philosophie der Gefühle scheint bis heute nicht nachgelassen zu haben. In seinen Veröffentlichungen und in seiner Arbeit für das Einstein-Forum widmete er sich bereits Regungen wie dem Mitgefühl, dem Lachen, der Angst und dem Neid. Rüdiger Zill sagt in seinem Vortrag Grundlegendes als Einstieg ins Thema. Gibt es eine Systematik der Feste? Vielleicht auch eine Definition? Was sind Unterschiede, was Gemeinsamkeiten von großen und kleinen Festen, von Rausch und Besinnlichkeit? Hören wir nun also den Vortrag, den Rüdiger Zill am 14. Dezember 2012 im Einstein-Forum Potsdam gehalten hat. Der Titel verspricht die ganze Bandbreite des Themas abzudecken. Er lautet »Intime Feiern, rauschende Feste«. Zur Kultivierung der Gefühle.
Was ist ein Fest? Diese Frage wird im Laufe der Tagung wohl öfter gestellt werden. Und noch 1989 klagten Walter Haug und Rainer Warning im Band 14 von Poetik und Hermeneutik: Es gibt bislang keine umfassende Theorie des Fests. Immerhin, und das wussten die beiden Herausgeber natürlich auch, gab es damals schon eine Reihe von Vorschlägen, auch solche, die dabei nach der emotionalen Signatur von Festen, dem Thema der Tagung also, fragten. Als der französische Anthropologe Roger Kellois 1939 sein Buch L'Homme et le Sacré, der Mensch und das Heilige, veröffentlichte, fand sich darin eine lange Reflexion zur Theorie des Fests. Für Kellois ist das Fest vor allem ein ekstatisches Ereignis, etwas, das im Kontrast zum friedlichen und geordneten Alltag steht. Alle Feste, so sagt er ausdrücklich, haben etwas gemeinsam. Und ich zitiere ihn hier kurz. Zieht man nur die äußeren Aspekte des Fests in Betracht, weist es Züge auf, die auf allen Ebenen der Zivilisation dieselben sind. Ein Fest bedeutet, dass eine erregte, lärmende Menschenmenge zusammenkommt. Solche massiven Ansammlungen begünstigen in höchstem Grade das Aufkommen, die Übertragung einer Exaltation, die sich in Schreien und Gebärden verausgabt und dazu disponiert, sich unkontrolliert, völlig unüberlegten Antrieben hinzugeben. Alle Feste, selbst Trauerfeiern, zeichnen sich zumindest in Ansätzen durch Exzesse und Völlerei aus und so seien die Hauptbestandteile eines solchen rauschenden Fests Musik und Tanz, überbordende Festtafeln und Trinkgelage. Das ultimative Ziel der Feiernden sei der Rausch bis hin zur völligen Erschöpfung und das genau nennt Kellois dann auch nichts weniger als das Wesen des Festes. Ein Jahr später hat der deutsche Phänomenologe Otto Friedrich Bollnow das Fest untersucht, einige Jahre später. Auch in seinem 1955 erschienenen Buch Neue Geborgenheit spielt es eine zentrale Rolle und auch Bollnow erwähnt als zentrale Bestandteile, Zitat, zunächst die erlesene Form des Speisens, das Mahl, schon in der gehobenen sprachlichen Bezeichnung von den gewöhnlichen Formen der Mahlzeit unterschieden, sodann das entsprechende Trinken, bei dem ebenfalls die Fülle des vorhandenen Getränks mit zum Bewusstsein der Festlichkeit gehört, bis hin zum ausgelassenen Gelage, weiterhin die Musik, die alles mit gleichmäßiger Festlichkeit durchdrängt und endlich der Tanz, in dem das Fest sich vollendet. Man hört das schon aus diesem Zitat heraus, obwohl die Elemente zum Teil dieselben sind, ist der Ton ein ganz anderer als bei Kelloir. Die emotionale Farbe unterscheidet sich, wo bei dem einen Ekstase steht, redet der andere über Besinnlichkeit und Geborgenheit. Feste sind für Bollnow in erster Linie Ereignisse, die dir den Fluss der Zeit strukturieren und anhalten. Sie sind Zeiten der Ruhe und der Erholung. So ist denn sein Modell auch nicht zufällig der siebte Tag der Woche, der Sonntag. Ein Tag, der durch eine entspannte, glückliche und festliche Atmosphäre ausgezeichnet ist. Die wirkmächtige Unterscheidung, die er dabei trifft, ist die zwischen Festen und Feiern. Von allen anderen Unterschieden abgesehen sind Feste hell und gelöst, Feiern aber dunkel und ernsthaft. Feste sind mit Lachen, Engagement und einem gewissen Schweben, Feiern mit äußerster Schwere, Stille und Getragenheit verbunden. Beide, Kelloir und Bollnow, sind elaborierte Vertreter für zwei verschiedene Theorien des Fests, für die sich leicht eine Reihe anderer Autoren finden lassen. Und das ist inzwischen auch so in der Festtheorie der Standard, deswegen rekapituliere ich für die meisten hier wahrscheinlich altbekannt ist, aber ich dachte, als Auftakt sollte ich daran nochmal erinnern. Kelloir schrieb in der nietzscheanisch-freudianischen Tradition, die von seinem Freund Georges Bataille aufgenommen wurde. Die Idee des Fests als Überschreitung und Verausgabung ist dennoch, oder nicht nur dennoch, ist auf alle Fälle nach wie vor aktuell bei vielen Autoren. Und wir haben gestern Abend Robert Faller gehört, der hat es mit Heusinger und Bataille gemacht. Und ich habe gesagt, eigentlich hätte da als Dritter der Kelloir hingehört. Er hat das entschieden bestritten, hat gesagt, den mag er überhaupt nicht. Das irritiert mich jetzt, aber das können wir dann vielleicht noch bei einer Tasse Kaffee klären oder so. Ich finde, das gehört da rein. Anders als Kelloirs Theorie scheint Bollnows Lebensphilosophie kaum von der modernen Kulturwissenschaft aufgenommen worden zu sein. In der Festtheorie ist er immerhin sehr lebendig und einige gegenwärtige Theoretiker des Fests beziehen sich zum Beispiel auf seine Unterscheidung des Fests und der Feier. Immerhin stehen wir, wenn nicht vor einem Rätsel, doch scheinbar vor der Notwendigkeit einer Entscheidung. Ist das Fest nun etwas Ungezügeltes, Ekstatisches, Erschöpfendes oder eine Zeit ruhigen Glücks und heiterer Entspanntheit? Ich glaube, und dafür möchte ich heute eine Lanze brechen, dass keine der beiden Definitionen völlig falsch ist. Dass ihr einziges Problem ist, dass beide eine Bestimmung des Fests im Allgemeinen suchen. Das aber ist wahrscheinlich schlichtweg unmöglich. Beide Autoren haben vielmehr bestimmte Feste im Auge und nobilitieren deren Merkmale zu einer Differentia Specifica von Festen überhaupt. Oder wie Haug und Warning, um die nochmal zu erwähnen, schrieben, in solchen Theorien werden bestimmte geschichtliche Möglichkeiten verabsolutiert, einseitig verhärtet. Natürlich gibt es etwas Gemeinsames, etwa die herausgehobene Stellung dem Alltag gegenüber und damit auch eine besondere Funktion in der Gestaltung unserer Gefühle. So wie es eine Teilung der Arbeit gibt, so kennen wir auch eine Teilung des Feierns, denke ich. Dennoch erlaubt es uns die deutsche Sprache zum Glück, wie ich finde, all diese Zweige der Feierteilung auf einen gemeinsamen Begriff zu bringen, den des Festes. Und ich weiß, mindestens mit Herrn Schenk werde ich Ärger kriegen. Also er besteht weiter auf sehr strikten Unterteilung. Da werden wir dann heute Nachmittag noch vielleicht drauf kommen. Aber der Vorteil des Begriffs Fest umfasst, und das ist eben anders als, oder das kann zumindest umfassen im Sprachgebrauch, und das ist anders als in anderen Sprachen beim entsprechenden Begriff, ein sehr breites semantisches Feld. Es umschließt Geburtstagspartys, Hochzeitsfeiern, Karnevalsumzüge, Weihnachten, Nationalfeiertage, Beerdigung gleichermaßen. Deswegen werde ich die ohnehin nicht ganz trennscharfe Unterscheidung von Fest und Feier hier nicht weiter verfolgen. Welche Relevanz haben Feste nun für unser Gefühlsleben? Und das ist ja die entscheidende Frage. Im Rahmen von Festen werden Emotionen nicht nur erregt, geformt, kultiviert, sie sind auch Laboratorien, in denen diese Kultivierung ihre herausragenden Momente haben. Natürlich finden unsere Gefühle auch in vielen Alltagssituationen ihren Ausdruck, werden hier aufgerufen oder unterdrückt, man verhandelt über sie. Also auch dann, wenn nicht gefeiert wird, gibt es Schlüsselmomente für unsere Gefühlsentwicklung, sagen wir beim ersten Kuss im Kino, wenn wir selbst erzählen und so weiter, die können das selber fortsetzen. Aber bei Festen werden Gefühle verdichtet, haben eben wie in Laboratorien eine besondere Sichtbarkeit und vor allem werden sie hier unvermittelt als soziale Phänomene entfaltet und verhandelt. Damit meine ich, dass wir, wenn wir Feste organisieren oder an ihnen teilnehmen, direkt an unseren emotionalen Gemeinschaften arbeiten. Emotional Communities. Feste sind Teil einer gewissen gewachsenen Kultur, Momente, in denen die emotionalen Bindungen innerhalb von kleinen Gruppen ebenso geknüpft werden wie im Rahmen der Gesellschaft als Ganzer. Gut, das mag jetzt alles sehr vage klingen und Sie wollen natürlich zu Recht etwas mehr Butter bei die Fische, also werde ich das Ganze erläutern an ein paar Beispielen. Feste, so meine zentrale These, Feste entfalten sich um bestimmte dominante Gefühle herum. Da möchte ich jetzt einige aufzählen, einige durchgehen und fürs Erste, und das ist völlig ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 4 solcher emotionalen Zentren unterscheiden. Beginnen wir mit den ekstatischen Festen. Da unterfallen natürlich alle Varianten des Karnevals, sei es in Venedig, Rio, New Orleans, Köln, Mainz, aber auch das Silvesterfest, die können das ergänzen, Love Parade, was auch immer. Das sind klarerweise die Ereignisse, die Keloir im Sinn hatte, als er an seiner Definition des Fests gearbeitet hat. Über einen der Prototypen solcher Feste, den Dionysos-Kult, wird Frommer Seibden unmittelbar im Anschluss an meinen Vortrag sprechen. Über den Karneval natürlich Yvonne Nikrenz morgen Nachmittag und am Ende des heutigen Tages auch Günter Schenk, unter anderem, der ihn in Beziehung setzt eben zu diesen anderen europäischen Volksfesten. Die zweite Gruppe möchte ich Feste der Liebe und der Intimität nennen. Darunter fallen Geburtstage, Hochzeiten, vor allem das Weihnachtsfest. Nicht zuletzt solche Gelegenheiten mag Otto Friedrich Bollnow als Modell seines Begriffs von Fest gehabt haben. Auch dazu werden wir einiges hören. Ich werde selbst gleich etwas mehr dazu sagen zu Weihnachten, aber vor allem Joe Perry morgen Nachmittag. Eine dritte Gruppe sind die Stolzfeste. Nationalfeiertage, bestimmte Geburtstage im Arbeitsleben, die für Bollnows Begriff der Feierpate gestanden haben mögen. Vor 2 Jahren haben wir eine ganze Tagung über den Stolz gemacht. Ich denke, bei Kelly Askew wird das eine große Rolle spielen, wenn sie uns morgen früh etwas darüber erzählt, wie in Tansania Nation Building auch immer etwas mit Into Nation zu tun hat. Aber auch Bruno Preisendörfers Vergleich zwischen den Berlin-Feiern 1987 und 2012 spricht das an, wenn auch vielleicht als deren verunglückte Variante. Etwas kontraintuitiv mag die Kategorie der Trauerfeste erscheinen. Wir kennen sie immerhin als Trauerfeiern. Auch sie spielen eine entscheidende Rolle in unserem Gefühlsleben. Beerdigungen im Familien- und Freundeskreis, aber auch auf nationaler oder gesellschaftlicher Ebene. Auch über dieses Gefühl haben wir unter dem Titel Forsaken and Forlorn vor 3 Jahren eine Tagung veranstaltet und Birgit Röttger-Rösslers Vortrag am Samstag wird Abschiedsrituale in Indonesien beleuchten. Also spreche ich zum Beispiel von Liebe und Intimität als den dominanten Gefühlen bei Hochzeiten und zu Weihnachten, dann meine ich natürlich nicht, dass alle Teilnehmer solch eines Festes sich unentwegt lieben. Vielmehr sind es die Vorstellungen einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft von nicht-sexueller Liebe, die im Zusammenhang mit solchen Festen verhandelt werden. Während dieses Fests werden solche Gefühle in unterschiedlichem Maße aufgerufen. Sie werden erregt, sie werden ausgedrückt und natürlich sind sie nicht die einzigen Gefühle, die sich bei solchen Ereignissen zeigen. Doch diese anderen Gefühle entfalten sich in Beziehung zu dem dominanten Gefühl. Das dominante Gefühl ist gewissermaßen das Zentralgestirn des gesamten emotionalen Planetensystems. Konzentrieren wir uns pass pro toto auf eine der Gruppen und wie gesagt, was wäre eine Woche vor Weihnachten angemessener, als einen genaueren Blick auf die Liebes- und Intimitätsfeste zu werfen. Außer Weihnachten zähle ich dazu wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit Geburtstage, Hochzeiten. Geburtstagsfeiern stellen das Individuum in den Mittelpunkt. Man lädt Menschen ein, die einem nahestehen oder zumindest nahestehen sollten. Die Hochzeit ist das herausragende Fest der Liebe eines Paares. Und Weihnachten schließlich ist das Familienfest par excellence. Ihre konkreten Formen, also diese konkreten Formen der 3 Feste und aber auch innerhalb dieser Feste, unterscheiden sich in vielem, doch haben sie alle ein gemeinsames Thema. Unsere Vorstellung einer guten Ehe und davon, wie die Liebe zwischen Braut und Bräutigam, Mann und Frau aussehen sollte, haben sich im Laufe, wenn wir nun mal die Hochzeitsrituale ansehen, haben sich im Laufe selbst der jüngeren Geschichte deutlich geändert. Dennoch beschäftigen sie sich alle mit einer angemessenen Form der Liebe. Auch das ist natürlich das Ergebnis einer historischen Entwicklung, waren doch Eheschließungen lange Zeit in erster Linie eine Frage ökonomischer und dynastischer Interessen. Wenn wir also heute meinen, dass Liebe der herausragende Grund für die Ehe sein sollte, so beschränken sich sowohl das Wir als auch das Heute auf einen vermutlich überschaubaren Kreis von Menschen. Shakespeares Romeo und Julia oder Schillers Kabale und Liebe markieren einen Wendepunkt in der Geschichte der Gefühle. Und damit sind wohl erst seit dieser Zeit Hochzeiten überhaupt von zentraler Bedeutung beim Aufbau emotionaler Gemeinschaften, jedenfalls in der Form, in der wir sie heute kennen, nämlich als emphatische Feier von ewiger Liebe und Treue. Wo diese Formen in Frage stehen, gerät auch die Institution der Hochzeit in eine Krise. In westlichen Gesellschaften etwa seit den 1970er Jahren, von diesem Zeitpunkt an, wurde sie als bürgerlich denunziert und die Ernsthaftigkeit der Liebe gerade nicht durch die konventionelle Bindung, sondern durch ihre Ablehnung demonstriert. Also wer es nicht kennt, das ist Uschi Obermeier und Rainer Langhans. Seit einigen Jahren scheint hier das Pendel zurückzuschlagen und es zu einem Revival aufwendiger Hochzeiten zu kommen. Sie nehmen dabei deutlich romantische Züge an, was immer das heißt. Immer häufiger wird wieder ausufernd gefeiert mit einer Reihe von überkommenen Zeremonien, die wiederbelebt werden. Polterabend, kirchliche Trauung, Hochzeitskleider, das Einschneiden des Kuchens, der Brautstrauß. Manchmal sogar, habe ich jetzt auch schon gehört, die symbolische Entführung der Braut. Und ich möchte gern mir mit Ihnen ein paar Bilder ansehen in dieser Hinsicht. Sie beanspruchen nicht repräsentativ zu sein, sollen aber, ich sag mal, symbolisch verdichten. Beginnen wir mit den 1930er Jahren. Noch aus dieser Zeit findet man vorwiegend Bilder, die das Paar als Mittelpunkt der Familie oder vielleicht allgemeiner der Gäste zeigen. Nach dem Krieg finden sich dagegen häufiger Fotos, die das Paar als solches zeigen. Dieses und alle folgenden Hochzeitsbilder übrigens, die jetzt kommen, sind übrigens aus dem Netz heruntergeladen. Also der allgemeine Exhibitionismus kommt mir da entgegen und liefert ganz unkompliziert das Material. Natürlich beginnen nun auch in dieser Zeit die medialen Vorbilder stärker zu wirken. Elizabeth Taylor und Conrad Nicholson Taylor bei ihrer Hochzeit 1950. Man sieht dem prominenten Paar an, dass es diese Pose wohl auch mit Hilfe eines professionellen Fotografen entspannter inszenieren kann, als sozusagen die Nachbilder, die wir gerade eben hatten. Mediale Vorbilder haben natürlich insgesamt eine große Bedeutung und auf die Bedeutung der Medialität wird Michael Maurer gleich noch ausführlicher eingehen. In den 1970er Jahren nimmt die Informalisierung deutlich zu, man wird lässiger, man will es zumindest sein, weniger statuarisch. Allerdings hat man noch keine Formeln für die neue Freiheit. Immerhin wollen Braut und Bräutigam eine Stärke, Unabhängigkeit und Individualität entfalten. Und diese Pose kann dann auch leicht verunglücken und krampfhaft wirken. Also ich liebe dieses Foto, da könnte man also Bände drüber sagen. In den letzten Jahren kommt man auf Altbewährtes zurück. Das ist jetzt von einer Familienwebsite und mehrere Sachen. Informalisierung heißt dann auch, das Gefühl selbst darf stärker dargestellt werden, also auch das Tränchen deutlich auf dem Foto verdrückt werden. Gleichzeitig findet sich eine informelle Formalisierung, nenne ich das. Professionelle Fotografen kommen stärker zum Einsatz. Wieder kommen natürlich Bildformeln ins Spiel, wie hier, also formal, aber mit deutlich größerer Spannbreite und emotionsbetont, ohne Scheu vor dem Kitsch. Also man versucht sich formal zwar, aber als informell darzustellen. Immer aber ist Natur von Bedeutung. Auch sie ist deutlich gestylter als noch vor 50 Jahren. Man beachte, dass die Accessoires hier sich ähneln, das Ganze sich aber nicht länger im heimischen Obstgarten abspielt, sondern in einer romantischen Seenlandschaft, was weiß ich, Schwelosee oder hier ringsherum jede Menge Möglichkeiten. Dass mit dem Repertoire romantischer Gefühle hier so viel effektiver gespielt werden kann, liegt natürlich an der zunehmenden Bedeutung professioneller Hilfe. Sie haben gemerkt, die letzten Fotos waren natürlich nicht aus dem Familienalbum, sondern die waren von Websites, die solche Agenturen bereitstellen. Also nicht nur Fotografen, also auch Hochzeitsplaner werden jetzt wichtig. Eva Illouz hätte hieran ihre wahre Freude. Hochzeiten wollen insgesamt geplant sein, mit oder ohne professionelle Hilfe. Das macht uns darauf aufmerksam, dass ein Fest, und das finde ich jetzt entscheidend, mehr ist als das eigentliche Ereignis. Die unmittelbare Feier selbst ist nur der Höhepunkt eines Zeitraums intensiver Vorbereitung, in dem Hoffnungen und Erwartungen geschürt, Ansprüche und Forderungen gestellt und emotionale Energien gebündelt werden. Die Planungsphase ist für die Hochzeit ebenso wichtig wie die Zeremonie selbst, manchmal vielleicht sogar wichtiger. Für die Zeit, die auf das Weihnachtsfest vorbereitet, haben wir sogar einen eigenen Namen, nämlich die Adventszeit. Die Vorbereitungszeit stimmt uns ein. Es ist die Zeit, in der wir die Geschenke kaufen, und das heißt auch, in der wir über die Menschen, die uns nahestehen, nachdenken müssen. Wenn sonst nicht, dann. Nachdenken müssen, um etwas Passendes für sie zu finden. Etwas, das zeigt, dass wir ihnen verbunden sind, dass wir sie kennen, ihre Wünsche erraten haben. Gleichzeitig spielt das Radio weihnachtliche Musik. Im Fernsehen werden wir alljährlich mehr oder weniger mit denselben Filmen bespielt. Allesamt mehr oder weniger Abkömmlinge der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Jedenfalls ist das ein starker Motivstrang. Sie erinnern sich an It's a Wonderful Life 46 mit James Stewart, Little Lord Fauntleroy, der kleine Lord in unzähligen Verfilmungen und so weiter. Jedes Fest hat ein emotionales Thema, sagte ich. Auf der Ebene der Gefühlsinszenierung wird dabei allerdings oft freiwillig oder unfreiwillig ein emotionaler Spannungsbogen geschlagen. Man kann unter Umständen sogar von einem speziellen Affektmanagement reden. Die zentrale Zeremonie einer Hochzeit ist zum Beispiel etwas sehr Ernstes. Der Standesbeamte oder der Pfarrer, je nachdem, manchmal auch beide, verheiraten das Brautpaar nicht nur. Der Standesbeamte zum Beispiel fühlt sich auch verpflichtet, ihnen eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Er erinnert sie an die eheliche Pflicht, an die ehelichen Pflichten, an Treue, Geduld, Toleranz. Und diese Bedeutung wird durch das Schweigen der Gäste unterstrichen, die ernsten Gesichtsausdrücke, die emotionale Nachdenklichkeit. Natürlich ändern sich auch diese Ansprachen im Laufe der Zeit. Wie so etwas im Jahr 1969 aussehen konnte, möchte ich Ihnen anhand eines kleinen Ausschnitts aus einem Dokumentarfilm des Süddeutschen Rundfunks zeigen. Der Regisseur war Elmar Hügel. Das Brautpaar, das wir gleich sehen werden, stammt aus dem oberschwäbischen Städtchen Saulgau. Er ist Starfighter-Pilot, Sie Sekretärin. Ich hoffe, es ist dunkel genug. Wir können mal sehen.
In ein paar Minuten werden Sie Eheleute sein. Sie werden Ehemann, Sie Ehefrau sein. Harte Worte an sich für junge Brautpaare. Ich muss an Sie noch eine für Sie seltsame Frage stellen. Wollen Sie jetzt noch von Ihrem Vorhaben zurücktreten? Das können Sie noch ohne Umstände tun. Herr Müller? Nein? Herr Pflüger? Nein. Dankeschön. Ich weiß, Sie treten in einen neuen Abschnitt Ihres Lebens ein. Dieser kommt auf Sie zu, vielleicht ganz unvorbereitet. Sie betreten also Neuland. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie Sie es für gut finden. Dann haben Sie am meisten davon. Ich weiß auch, dass der Schrei nach Glück heute groß ist. Außerordentlich groß. Sie brauchen ein gewisses Maß an Glück. Dieses Glück, das kommt nicht ohne weiteres auf Sie zu. Sie werden vielleicht ein stiller, jahrelanger Kampf mit sich führen, bis Sie es ganz sicher sind, dass Sie einmal gut verheiratet sein werden. An sich ist die Führung einer guten Ehe in jungen Jahren keine Lebenskunst. Aber seien Sie versichert, diese jungen Jahre, sie gehen sehr rasch über Land und sie steuern, so wie der Volksmund sagt, einem toten Punkt zu. Das ist nämlich der Punkt, wo die Liebe, die sich heute einander entgegenbringen, eben untergeht. Bis dahin aber muss diese eheliche Liebe getreten sein. Sie ist die Liebe, die Sie brauchen, um ein Leben lang eine gute Ehe zu führen. Und auch diese stellt sich nicht von selbst ein. Sie drängt sich gar nicht auf, diese Liebe. Sie werden es bald spüren, dass Sie lange Zeit, jeder Teil für sich, untereinander, nebeneinander, einen kleinen Kampf mit sich führen müssen. Das ist aber gut so. Und bitte machen Sie nicht den Versuch, den einen Teil am Gängelband führen zu wollen. Eine große Unsitte, heute noch verbreitet. Bitte, wir haben ein Gesetz der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das soll Sie nicht stören. Also bitte keine Gängelbandführerei zu keiner Lebenslage. Einen Punkt führe ich noch an, das ist die eheliche Treue. Gehen Sie bitte nicht ab von Ihrem Weg. Sie kommen nicht wieder zurück an Ihren Ausgangspunkt. Spielen Sie sich in dieser Richtung einander kein falsches Spiel vor. Der Tag kommt doch über kurz oder lang, an dem Ihnen die Maske vom Gesicht genommen wird. Bitte halten Sie sich in Ihrem ureigensten Interesse die ewige Treue. Das Spiel ist aus.
Ja, im Anschluss an die offizielle Trauung entspannt sich die Atmosphäre natürlich sofort. Die Ernsthaftigkeit macht einer zunächst heiteren Gelassenheit Platz. Am Ende mündet der Tag in eine große Party, die nun in der Tat auch ekstatische Züge annehmen kann. Die vorherrschende Atmosphäre solch eines Fests wird aber auch von kollateralen Gefühlen durchzogen. Die dominanten Gefühle sind immer mit einem ganzen Netzwerk anderer Emotionen verbunden. Sie rufen andere Gefühle hervor, die ausbalanciert werden müssen. Und schon Roger Queloir hat uns daran erinnert, dass Feste nicht nur Zeiten von Freude und Vergnügen sind, sondern ebenso von Angst und Schmerz. Wenn das Thema der Hochzeit auch Liebe ist, so ist doch als deutlicher Unterton oft Verlustangst zu hören. Hochzeiten sind nicht nur eine Rite de Passage für die Braut und den Bräutigam, sondern auch für deren Eltern. Man ist sich dieser Gefahr äußerst bewusst und hat zu ihrer Abwehr rhetorische Strategien entwickelt. Sie kennen diesen berühmten Spruch, ach Mutter, du verlierst keinen Sohn, du gewinnst eine Tochter. Die Gäste, die nicht zur engeren Familie gehören, lassen sich in jene Gruppe einteilen, die ihre eigene Zukunft auf das Brautpaar projizieren und die andere, die sich an ihre eigene Vergangenheit erinnert fühlen. Die Erwartung der einen Gruppe konzentriert sich auf den Brautstrauß, der schließlich in die Menge geworfen wird. Die Melancholie der anderen Gruppe mag den Konsum von alkoholischen Getränken steigern, aber natürlich werden viele Gäste sich auch empathisch in jene Gefühle hineinversetzen, die das Brautpaar zu haben scheint. Von dem ist aber nicht selten zu hören, dass der emotionale Stress im entscheidenden Moment so groß ist, dass man sich schon am Tag darauf kaum noch an etwas erinnern kann. Allerdings gibt es auch immer jene, die sich den großen Festen verweigern, sei es im Stillen, sei es in einem demonstrativen Akt des Widerstands. Die stillen Festverächter fahren zu Weihnachten auf die Malediven, wobei auch hier die Motive uneinheitlich sind. Denn einige entziehen sich solchen Festen, weil sie an andere Werte glauben. Oder sagen wir mal, fangen wir damit an. Einige glauben schon an die Werte, die können sie aber nicht erfüllen. Andere, viel härter, lehnen diese Werte explizit ab. Um solche Festverweigerer zu verstehen, muss man sich aber genauer verdeutlichen, welche Rolle Feste für das Gefühlsleben, also für die emotionale Vergemeinschaftung spielen, von welcher Bedeutung die Einbeziehung und der Ausschluss von Einzelnen dabei ist. Man hat sich inzwischen angewöhnt, von emotional communities zu sprechen, emotionalen Gemeinschaften also. Und man kann diesen Begriff in zwei Richtungen hinauslegen. Zum einen konstituiert das Fest an sich eine temporäre emotionale Gemeinschaft. Die Gäste, die sich versammelt haben, um zu feiern. Und unter ihnen entsteht eine Stimmung, die den Tag, den Abend einfärbt. Zum anderen, und das ist wichtiger, sind Feste bedeutende Gelegenheiten, bei denen emotionale Gemeinschaften in einem weiteren Sinne produziert werden, allgemeine geteilte Haltungen, bestimmte Situationen und den daran geknüpften Gefühlen gegenüber. Beginnen wir mit dem ersten Fall, das Fest selbst als emotionale Gemeinschaft. Was tun wir, um sie im Voraus zu beeinflussen? Einer der entscheidenden Faktoren ist die Zusammensetzung der Feiernden. Feste sind immer auch ein Ort von Ein- und Ausschlüssen. Wer wird eingeladen? Wer muss, wer soll, wer darf eingeladen werden? Natürlich sind bei Hochzeiten Familienmitglieder ein Muss, auch Freunde. Aber wie weit bezieht man eigentlich den Freundeskreis mit ein? Das hängt ganz unmittelbar mit der Idee zusammen, die man vom Charakter seines Festes hat. Wollen wir einen kleinen, intimen Kreis oder doch lieber ein möglichst großes Publikum, vor dem wir unser Glück und unsere Liebe zur Schau stellen können? Und wenn ein Familienmitglied zum Beispiel nicht eingeladen wird oder der Eingeladene nicht erscheint, zumindest ohne einen guten Grund vorbringen zu können, dann handelt es sich um eine klare Kränkung. So verhandelt Katharine Hepburn in diesem schönen Film Philadelphia Story, wo es sehr ausgiebig um genau diese Form von Ein- und Ausschluss geht, von 1940 hier, verhandelt sie mit ihrer Mutter darüber, ob ihr Vater eingeladen werden muss. Sie weigert sich nämlich, den Vater einzuladen, weil der mit ihrer Mutter mit einer Nachtclubsängerin betrogen hat. Und deswegen empfindet man seine Anwesenheit als völlig unangemessen. Jedenfalls die Tochter tut das. Da man aber der anwesenden Öffentlichkeit gegenüber schlecht auf den Vater verzichten kann, muss Onkel Willy einspringen und so tun, als ob er der Vater sei. Ärgerlich nur, als dann der wirkliche Vater dennoch auftaucht und nun zu Onkel Willy werden muss. Den eigentlichen Ärger kriegen aber alle, als Cary Grant erscheint, der Ex-Mann der Braut. Das ist ohne Zweifel ein grober Regelverstoß. Nicht zuletzt, weil er sich als Hochzeitsgeschenk ausgedacht hat, ein Modell mitzubringen, einer Regeljacht, die sie mal hatten und die auf den schönen Namen True Love lautete. Weihnachten wird hingegen von vornherein als in erster Linie familiäres Fest verstanden. Dementsprechend ist die Zahl der Teilnehmer in modernen Familien intimer. Als aber der Kreis derer, die zum Haushalt gehörten, noch größer war, spielte sich auch das Weihnachtsfest in einem größeren Rahmen ab. Man denke nur an die Weihnachtsszene in Thomas Manns Buddenbrooks oder hier Fanny und Alexander von Ingmar Bergman, wo eben da der ganze Haushalt mit einbezogen wurde. Zu Weihnachten werden also vor allen Dingen Vorstellungen von Intimität und nicht sexueller Liebe verhandelt. Und das Fest ist meist ohnehin um Kinder herum organisiert. Nicht zufällig ist ja die Geburt eines Kindes der symbolische Gegenstand des Fests, in gewisser Hinsicht also ein universeller Geburtstag. Daher gehören natürlich Eltern, Kinder, Großeltern, Urgroßeltern, manchmal auch Onkel und Tanten zu dem Kreis der Feiernden. Die größte emotionale Bedrohung eines Weihnachtsfests ist es, allein und einsam zu sein. Ich erinnere mich, dass wir, als ich ein Kind war, bei unseren Weihnachtsfeiern immer Trude Litschke eingeladen haben. Das war eine entfernte Cousine meines Großvaters, die als furchtbar langweilig und anstrengend, um nicht zu sagen nervig, galt. Deswegen haben wir sie auch an keinem anderen Tag des Jahres eingeladen. Sie hatte aber keine Kinder, auch keine anderen Verwandten, zu denen sie gehen konnte. Deswegen wurde es als familiäre Pflicht geradezu verstanden, sie während des Fests mit einzubeziehen. Und dieses Spiel von Inklusion und Exklusion ist, wie ich finde, nach gerade physisch erfahrbar. Denn Weihnachten erzeugt auf eine ganz besondere Art eine Atmosphäre intensiver Intimität, vor allem in bestimmten Gegenden der nördlichen Hemisphäre. Und das sind natürlich jetzt hier meine Modelle. Ich rede jetzt nicht über Weihnachten, was weiß ich, in tropischen Gebieten. Das Licht von Kerzen stiftet eine besondere Sphäre, die schon visuell die anderen ausschließt. Dass man das, was man früher die gute Stube nannte, wird zu einer Höhle der Sicherheit und Solidarität, zumindest derer, die zugelassen sind. In the course of our English civilization, schrieb 1931 ein gewisser A. Alexander in seinem Buch Every Man's Christmas, Christmas has come to stand for and inspire many worthy sentiments and customs, such as the glorifying of childhood and the English love of home, a spirit of friendliness and charity, of goodwill and good cheer. Ich zitiere diese Stelle nach einem Buch, das heißt Christmas, a Social History of, stammt von dem britischen Historiker Mark Connelly, der diese Stelle, dieses Zitat mit folgenden Bemerkungen kommentiert. Here we see one of the great reasons why the English love Christmas. It is connected with the home. Again, it was felt unnecessary to explain this too deeply. It could simply be expressed as a fact. For the English, Christmas had always meant home. It was this quality that made the English Christmas different from its celebration anywhere else. Ich finde es prima, das Zitat. Ich finde nur, dass Connelly eine Sache überschätzt, nämlich die besondere Stellung der englischen Gefühlslage. Zumindest in der Kulturgeschichte der deutschen Weihnachtsfeste ist das familiäre Heim ebenso eng mit Weihnachten verbunden und wahrscheinlich in allen anderen Ländern, die, für die das Weihnachtsfest in ähnlicher Weise der höchste Fest- und Feiertag ist auch. Die Heimkehr aus der Fremde, in der man viel erlebt und noch mehr erlitten hat, das ist ein beliebter literarischer Topos, hat, soll sie denn besonders wirkungsvoll sein, mit dem Weihnachtsabend zusammenzufallen? So beginnt Theodor Storms Gedicht Weihnachtsabend, stammt aus den frühen 40 Jahren des 19. Jahrhunderts, mit folgenden Zeilen. An die hellen Fenster kommt er gegangen und schaut in des Zimmers Raum. Die Kinder alle tanzten und sangen um den brennenden Weihnachtsbaum. Da pocht ihm das Herz, dass es will zerspringen. O, ruft ihr, lasst mich hinein. Was Frommes, was Fröhliches will ich euch singen zu dem hellen Kerzenschein. Der hier Einlass begehrt, ist ein Mann, der in seiner Jugend das Vaterhaus verlassen hat, um in die Welt zu ziehen, Abenteuer zu erleben. Und in der Tat, in der Welt hat er sich dann vergnügt und wird darüber älter und alt. Und plötzlich fühlt er in der Fremde, dass er nicht dazugehört. Hinter den blauen Bergen im Norden ließ ihm die Heimat nicht ruhen. An die hellen Fenster kam er gegangen und schaut in des Zimmers Raum. Die Schwestern und Brüder tanzten und sangen um den brennenden Weihnachtsbaum. Da war es, als würden lebendig die Lieder und nahe der eben noch fern. Sie blickten ihn an und blickten wieder. Schon haben ihn alle so gern. Nicht länger kann er das Herz bezwingen. Er breitet die Arme aus. Oh, schließt mich ein in das Preisen und Singen. Ich bin ja der Sohn vom Haus. Storm. Wer also willentlich und bewusst diesen Topos umkehrt und Weihnachten auf die Malediven fliegt, verweigert den Imperativ der Intimität, genau der, der am Weihnachtsfest hängt. Eine Flucht, die bedeuten kann, man versucht, der Stimmung zu entkommen, weil niemand da ist, mit dem man sie teilen kann, obwohl man es möchte. Man teilt ja die Werte, die wie ich bereits erwähnt habe. Oder weil man die Stimmung für Gefühlsduselei hält und sie deshalb hasst, weil man die Werte als kitschig und verlogen empfindet. Nur eine Form der Verweigerung ist noch deutlicher und aggressiver, wenn man an dem Fest teilnimmt, um es zu verderben. So zum Beispiel in dem Film Festen, Sie werden ihn vielleicht kennen, das Fest von Thomas Winterberg, eine der ersten Dogma-Produktionen, wo der Sohn den 60. Geburtstag des Familienoberhaupts dazu benutzt, um allen Gästen zu erzählen, dass der Vater seine Kinder sexuell missbraucht hat. Der Vater, der all die familiären Werte, also Vertrauen, Fürsorge, Liebe und so weiter, zu repräsentieren scheint, hat sich an ihnen vergangen und damit diese Werte pervertiert. Und bei welcher Gelegenheit könnte man das besser enthüllen als bei einem Familienfest wie dem Geburtstag? Ich belasse das hier bei diesen Andeutungen zu den Festverderbern, weil Annelies Acorn heute Nachmittag darüber ausführlicher reden wird. Aber vielleicht gibt es auch heimliche Festverderber, solche, die das Fest gerade deshalb stören, ja zerstören, weil sie so enthusiastisch mitmachen. Denn gerade weil Feste zentrale emotionale Bestandteile einer Gesellschaft sind, gibt es immer auch Bemühungen, sie zu instrumentalisieren. Sei es entweder politisch, sei es auch ökonomisch. Wieder ist Weihnachten eines der offensichtlichsten Beispiele dafür. Und dass das Fest nur eine Entschuldigung ist für exzessive Entfaltung des Konsumkapitalismus, ist ja nun hinreichend und nachhaltig beklagt worden. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung. Denken Sie an die Ausdehnung der vorweihnachtlichen Einstimmungsversuche in den Läden und den Kaufhäusern, Spekulatius im Oktober. Das ist ja ein immer weiter um sich greifendes Phänomen. Ein letztes Beispiel dazu, als viele deutsche Städte in diesem Jahr gestatteten, dass die Weihnachtsmärkte schon vor dem Toten Sonntag aufgebaut wurden, kam es zum Protest der christlichen Kirchen, die das als Dammbruch empfanden und dementsprechend kritisierten. So auch in Potsdam. Die Einzelhändler verteidigten sich, wegen der Touristen könne man den Markt, also müsse man den Markt nach gerade 4 Wochen geöffnet haben. Und da dieses Jahr der 4. Advent auf den 23. fällt, sei das sonst nicht möglich. Und auch die Stadtverwaltung hatte wenig Verständnis für den Protest. Sie sagte nämlich, Zitat, Veranstalter und Innenstadthändler haben den Eröffnungstermin für den Weihnachtsmarkt beantragt. Rechtlich spricht aus unserer Sicht, sagte der Sprecher der Stadt, Stefan Schulz, rechtlich spricht aus unserer Sicht nichts dagegen. Es ist schwierig, die Genehmigung für einen Markt wegen christlicher Traditionen zu versagen. Was für Weihnachten gilt, trifft auch auf andere Feste zu, auch ekstatische Feste nehmen zunehmend mehr Zeit an. Man hat das die Karnevalisierung der Gesellschaft genannt. Das mag ein interessantes Detail sein, dass die älteren Theoretiker des Festes, also ich erwähnte ja Keloa und Bolno, die haben noch unisono beklagt, dass wir eigentlich nicht mehr fähig seien, ordentlich zu feiern. Diese Klage scheint sich nun inzwischen verkehrt zu haben, genau die entgegensetzt. Nun haben wir eher ein Problem damit, dass alles zur Feier wird. Vielleicht ist das aber auch nur die Kehrseite der Medaille und darüber wird unter anderem Winfried Gebhardt heute Nachmittag reden. Aber auch die Politik hat immer wieder versucht, das Fest oder die Feste zu instrumentalisieren. Nicht nur im Fall von Weihnachten, darüber wird Joe Perry morgen Nachmittag reden. Diese Form der Indienstnahme steht in einem engen Zusammenhang mit den Stolzfesten. Im 18. Jahrhundert betrachtete man das Fest noch als einen Störfaktor, bei dem Leidenschaften erregt wurden, die dann durch polizeiliche Aufsicht eingedämmt werden mussten. Und Bruno Preisendörfer, der Samstagvormittag sprechen wird, schreibt in einem schönen Exkurs über das Fest, den man in seinem Buch Staatsbildung als Königskunst findet: An die Stelle des revoltierenden Rausches sollte eine pädagogisch angeleitete, zum Vergnügen herabgestimmte Freude treten. Das Fest war umzuformen in eine Gelegenheit zur Volkserziehung und Ertüchtigung. Mit Wettkämpfen und Wissensspielen sollte die Konkurrenz im Volk befördert und die Lust an der Leistung herausgefordert werden. Man sollte Erntekönige wählen, die beste Melkerin auszeichnen und feierliche Preise fürs Backen vergeben. Man sollte mit Geschicklichkeitstests handwerkliche Fertigkeiten erproben und man sollte mit gymnastischen Übungen oder Wettläufen und anderen sportlichen Herausforderungen die militärische Brauchbarkeit trainieren. Das ist dann inhaltlich nicht mehr weit zu den sowjetischen Massenfesten. Da hat Malte Rolf ein eindrückliches Buch geschrieben, hätte ich auch gerne hier gehabt, der konnte leider nicht, wie einige andere auch. An diesen Stolzfesten sieht man vielleicht am deutlichsten, dass Feste nicht nur etwas von selbst Gegebenes sind. Manche bilden einen zentralen Bestandteil einer Kultur, manche sind eher marginal, manche werden künstlich inszeniert. Und bei diesen künstlich inszenierten ist es dann eine hochinteressante Frage, welche sich durchsetzen und welche nicht. Vielleicht aber, mit dieser offenen Frage möchte ich schließen, vielleicht kann man Gesellschaften sogar insgesamt danach einteilen, um welche Feste herum sie sich gruppieren. Vielen Dank.
Rüdiger Zills Vortrag »Intime Feiern, rauschende Feste – zur Kultivierung der Gefühle«, den er am 14. Dezember 2012 im Einstein-Forum Potsdam gehalten hat, anlässlich der ebenso knapp wie treffend benannten Tagung zum Fest »Heyday of Emotions«.
D-Radio Wissen. Hörsaal.